Hinter den Pflanzen, die wir heute anbauen, stecken bis zu 12 Jahre Züchtung. Aber wie kann man denn 12 Jahre im Voraus wissen, was wir als PraktikerInnen auf dem Feld auch wirklich brauchen, wie die Bedürfnisse sind, wie sich die politischen und klimatischen Rahmenbedingungen verändern? Um das herauszufinden, spreche ich in der heutigen Folge von Sehen und Hören mit Fabienne und der wird uns mal einen Einblick in die Rapszüchtung geben. Die angesprochenen Inhalte dienen der allgemeinen Information und ersetzen keine fachliche oder rechtliche Beratung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sehen und Hören. Ich bin heute zusammen mit Fabienne. Fabienne, magst du mir einmal kurz sagen, von wo du jetzt zugeschaltet bist?
Hallo Thomas, ich bin heute zu Hause in Frankfurt am Main in Deutschland.
Man hört schon ein bisschen an deiner Stimme, dass du nicht nur aus Deutschland kommst, sondern auch aus Frankreich. Vielleicht magst du uns einmal ein bisschen was zu deinem Hintergrund erzählen.
Ja, gerne. So wie du hast richtig erraten, ich bin in Frankreich geboren, vor etwa 47 Jahren in der schönen Landschaft der Normandie in Westküsten von Frankreich. Und ich wohne seit über 20 Jahren in Deutschland. Und was hat mir zu Deutschland geführt? Mein Studium. Ich habe beim Max-Planck-Institut in Potsdam promoviert und danach habe ich bei Bayer am Frankfurt am Main angefangen.
Warst du denn als Kind auch schon immer irgendwie der Landwirtschaft zugeneigt oder wie kommt man dazu, in diesem Bereich zu arbeiten?
Ja, das auf jeden Fall. So, ich bin auf dem Land groß geworden und meine Eltern waren kein Landwirt, aber unsere Nachbarn waren ein Landwirt und ich habe jede freie Zeit für meine Kindheit dort verbracht. Und sonst sind meine Großeltern waren auch Landwirt und mein Onkel hatte auch einen Bauernhof, jetzt nicht mehr, ist auch in der Rente mittlerweile und habe ich mein ganzes Sommer Urlaub dort verbracht und sehr gerne dort gearbeitet. So insgesamt war ich immer für Landwirtschaft begeistert, wollte ich immer mehr wissen und verstehen und deswegen für mich war ganz einfach Entscheidung, Landwirtschaft zu studieren.
Ja, sehr, sehr spannend. Um deine Vorstellung auch noch mal ein bisschen abzurunden, dass die ZuhörerInnen die Möglichkeit haben, dich näher kennenzulernen, habe ich ein paar Oder-Fragen vorbereitet. Gerade weil das Frühstück in Deutschland und in Frankreich ganz unterschiedlich gehandhabt wird und du ja eigentlich jetzt beides kennst, habe ich mir gedacht, frage ich dich denn einfach mal, ob du lieber süß oder lieber herzhaft frühstückst?
Immer noch lieber süß.
Das ist geblieben.
Ja, genau.
Findet man da in Frankfurt denn alles, was man für ein typisches französisches Frühstück benötigt?
Leider nein. Eine Sache, die ich immer noch nicht in Deutschland gefunden habe, ist ein leckeres Croissant. Wenn man zurück nach Frankreich geht, dann sieht man immer noch schmeckt man immer noch die Unterschiede.
Das können die da einfach besser. Ja, glaube ich. Ja. Lieber Nachrichten schreiben oder lieber anrufen?
Lieber Nachrichten schreiben. Ich bin, vielleicht wenn ich dazu etwas sagen, ich bin jemand, der sehr gerne seine Zeit einteilt. Und wenn ich rufe an, ich möchte nur sicher sein, dass der andere auch bereit ist und hat dafür Zeit.
Ja, das finde ich auch immer. Dann können sich auch beide zu 100% auf das Gespräch fokussieren.
Genau.
Ja, bin ich voll bei dir. Lieber Sonnenaufgang oder lieber Sonnenuntergang?
Lieber Sonnenaufgang. Ich war immer ein sehr früh Mensch und ich gehe sehr früh ins Bett, weil ich müde bin und früh ist mein Zeit.
Auch da würde ich mich fast einreihen. Für mich als Filmemacher ist natürlich immer so die Sache, dass manche Sachen bei Sonnenuntergang ist vielleicht teilweise nochmal ein bisschen anderes Licht. Und dann, ja, muss ich da dann auch nochmal ein bisschen länger wach bleiben. Aber sonst finde ich, ist beides immer einfach vom Licht her immer so ein ganz schönes Gefühl, gerade zu dieser jetzigen Jahreszeit. Wenn wir deine Vorstellung nochmal ein bisschen abrunden und nochmal vielleicht konkret darauf eingehen, was du jetzt auch ganz speziell bei Bayer machst. In deinem Jobtitel steht WOSR. Vielleicht kannst du das einfach mal für, ich sag mal, den, den normalen Landwirt, die normale Landwirtin nochmal erklären, was es denn eigentlich konkret bedeutet.
WOSR ist eigentlich eine Abkürzung für Winter Oilseed Web auf Englisch, aber auf Deutsch, das heißt einfach Raps. Um was Raps ist, vielleicht noch ein paar Worte dazu. Das ist die Hauptressource für nachhaltige Ölproduktion, für die Ernährung und die Beimischung als Biodiesel in Europa. Warum Winter? Weil es auch Sommerrap gab und das ist auch in anderen Ländern wie Kanada Canola genannt. Aber in Europa es spielt keine wichtige Rolle. So, wir haben am meisten mit Winterraps zu tun.
Wie würdest du denn sagen, kann man sich so einen ganz typischen Arbeitsalltag bei dir vorstellen?
Oh, das ist eigentlich eine sehr interessante Frage, weil bei mir es gibt keinen richtigen Alltag. Es gibt keine richtige Routine. Viele unserer Arbeit sind eigentlich abgelehnt auf der Lebenszyklus der Raps mit Aussaat in September und Ernte in Juli. Und in meiner Rolle natürlich als Teamleiter bin ich verantwortlich und in Absprache mit unseren Kollaboratoren bei Bayer. Die Strategie-Team und die Marketing und Sales, die Zielsetzung der Züchtung zu feststellen und natürlich basiert auf die Markerwartung und die verfügbaren Ressourcen, die Produkte zu identifizieren, das wir benötigen. Als Teamleiter bin ich auch verantwortlich für die Entwicklung meiner Mitarbeiter und sicher sein, dass sie sich wohlfühlen und bei ihrer Arbeit Spaß haben und etwas lernen, um in Zukunft eventuell noch eine andere Aufgabe zu übernehmen.
So wie ich dich jetzt kennenlerne, würde ich auch mal behaupten, dass man bei dir im Team auf jeden Fall auch Spaß bei der Arbeit haben kann. Das heißt, wenn ich das mal so zusammenfasse, bist du schon auch da einfach federführend jetzt für die Winterrapszüchtung verantwortlich?
So in Europa bei Bayer, ja. Und diese Rolle habe ich seit 2 Jahren. Und wir haben auch ein Programm für Nordamerika, aber das ist von jemand anderem geführt. Und das ist meine Hauptrolle. Und was ich wirklich spannend finde in dieser Rolle, ist, dass ist strategisch sehr viel zu tun und muss man auch oder überlegt man, welche Lösung unsere der Landwirt für heute und für die neue Zukunft braucht. Und gleichzeitig, das ist eine Tätigkeit im Büro, aber auch mit viel Interaktion mit vielen Leuten aus verschiedenen Ländern.
Ich finde es gerade ganz spannend. Du sagst, du bist ja jetzt eher auf Europa fokussiert. Kann man das denn überhaupt, Züchtung auf so einen Kontinent irgendwie begrenzen? Weil wenn ich jetzt mal so die Klimabereiche in Europa anschaue, dann haben wir ja in den südlichen Ländern ja durchaus ja sehr warme, trockene Bedingungen. Das heißt, es sind ja auch durchaus vielleicht Rapssorten, die man dort züchtet und entwickelt, die ja auch irgendwie in Amerika durchaus funktionieren würden. Also arbeitet ihr da sehr, sehr eng zusammen oder ist es auch mal so, dass dann auch wirklich in Amerika eine Sorte aus Europa angebaut wird?
So, das ist eigentlich eine interessante Frage. Eigentlich gibt es Ähnlichkeit zwischen Amerika und Europa, aber bis jetzt war die Land für Rapsanbau in Nordamerika, Kanada. Und in Kanada sind die Winter viel zu kalt und deswegen sie sind spezialisiert auf Sommerraps. Mittlerweile und das Nachfrage nach nachhaltiges Öl, die USA überlegt langsam in Winterraps zu steigen. Und wir haben eigentlich am Moment ein paar Feldversuche am Laufen in Amerika, wo wir testen einige Sorten von Europa, zu sehen, wie dort funktioniert. Der große Unterschied zwischen Amerika und Europa ist, dass in Europa Herbizid-Toleranz ist ein notwendiger Trait und das heißt, sie arbeiten am meisten mit genmodifizierten Pflanzen. Aber kann man trotzdem die Pflanzen, die wir haben in Europa nehmen und die Transgenik konvertieren und danach hat man die gewünschte Merkmal.
Sicherlich ist es umgekehrt natürlich auch spannend. Ich überlege gerade mal als kleinen Exkurs an den, denke ich, an den Mais. Wir haben ja hier zunehmend mit Trockenheiten zu tun und da habe ich bei vielen Landwirten auch feststellen können, dass auch Interesse an diesem Zahnmais besteht, der ja auch in Amerika eine größere Rolle spielt, einfach damit die, weil die Pflanzen halt eben mit der Trockenheit besser klarkommen. Sicherlich gibt's so Effekte auch im Raps, dass auch da Sorten, die vielleicht in Amerika gut funktionieren, vielleicht auch in Deutschland in Frage kommen.
So die Hauptarbeit ist in Europa, so das heißt, wir haben am meisten Diversität in Europa und die Hauptzüchtung findet in Europa statt. Das heißt, die Arbeit in Amerika ist mehr, was wir nennen, Market Expansion. Das heißt, wir nehmen die Sorten aus Europa nach Amerika, aber umgekehrt passiert fast gar nicht. Und besonders, wenn die Pflanzen einmal transgenik war, dann darf man die nicht mehr in Europa einführen.
Um vielleicht nochmal ganz kurz auf deine Person zu kommen, Fabian, was fasziniert dich auch an dem Thema Züchtung und wie bist du überhaupt auch genau in dieses Themenfeld gekommen?
Wie bin ich zum Züchtung? Das ist ein rein Zufall. Ich habe viele Jahre in der Herbizidforschung bei Bayer gearbeitet und auch für ein paar Jahre in das Projektmanagement. Das ist die Zwischenschnittstelle zwischen Forschung und Entwicklung. Und da habe ich gesehen, oh, wie das ist, näher dran am Markt zu arbeiten und besser zu, dass unsere Produkt oder die Aufgabe von unserer Arbeit ist, nach sehr kurzer Zeit auf den Markt und nicht nach 10 bis 15 Jahren, wie das ist der Fall mit Pflanzenschutzmitteln, die ich habe früher mitgearbeitet. Ich war immer ein neugieriger Mensch und ich kam von der Landwirtschaft und habe ich auch das studiert. Als mein damaliger Chef in 2021 zum Züchtung wechselt und hat die Verantwortung für die gesamte Züchtung in Europa und Afrika übernommen. Und er hat mich einfach gefragt, ob ich wollte mit ihm gehen und die Züchtung, die Verantwortung für die Züchtung in Raps übernehmen. Und habe ich gesagt, warum nicht? Neue Herausforderung, klingt gut, neue Aufgabe. Und was hat mir dazu sehr motiviert? Das war das Team. So sehr viel jüngere und nettere Kollegen. Eine klare Herausforderung, weil für Raps die Lage in Europa ist nicht so einfach. Nach dem Verbot von bestimmten Insektiziden ist der Anbau von Raps in Europa viel schwieriger geworden. Und durch auch die neue Anforderungen, besonders in der Farm-to-Fork-Guideline von den Europa und der Green Deal mussten wir neue Rapsorten entwickeln, die nicht nur klimatoleranter sind, das heißt, die mit weniger Wasser klarkommen. Wir müssen auch Rapsorten entwickeln, die weniger Pflanzenschutz benötigen und auch weniger Dünger brauchen, um dasselbe Ertrag am Ende zu schaffen. So auf jeden Fall der Möglichkeit in Züchtung sehr innovativ Methode zu nutzen und sehr nahe dran an der Forschung, wie ich habe immer sehr gerne gemacht, aber gleichzeitig sehr nah dran der Kunde, als wenn die Sorten unsere Hände verlassen, sie sind maximal 2 bis 3 Jahre später im Feld bei dem Landwirt.
Du hast gesagt, durch die politischen Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel ja den Green Deal, ändern sich einfach auch ganz schnell, also wirklich in sehr schnellen und vor allem unvorhersehbaren Intervallen die Anbaubedingungen und dann muss eine neue Sorte her, die dem gerecht wird, um letztendlich ja den Landwirten noch eine Lösung anzubieten für deren Bedürfnisse. In dem Zusammenhang, vielleicht kannst du es mal mit ganz einfachen Worten, ich sag mal so wie Sendung mit der Maus, erklären, welche Schritte denn so eine Sorte eigentlich durchläuft. Also ich sag mal, wir starten jetzt an dem Punkt X, wir haben Wissen, okay, Green Deal, wir brauchen eine neue Sorte XYZ. Was sind die Schritte, bis es nachher beim Landwirt in die Sämaschine geht? So, und bevor wir jetzt noch tiefer in die Pflanzenzüchtung einsteigen, frischen wir zusammen nochmal unsere Biologiekenntnisse auf. Fabienne, der wird nochmal von doppelhaploiden Pflanzen sprechen. Das sind 100% homozygote, also reinerbige Pflanzen. Das bedeutet, alle väterlichen und mütterlichen Gene sind identisch. Solche Pflanzen lassen sich ausschließlich im Labor aus den haploiden Keimzellen regenerieren. Die männlichen Keimzellen der Pflanze sind die Pollenvorläuferzellen, die Mikrosporen, die sich in den Staubblättern bilden. Die weibliche Keimzelle ist die Eizelle. Die Keimzellen besitzen nur einen Chromosomensatz. Der normale diploide Zellkernzustand wird natürlicherweise durch die Fusion der Eizelle mit der Spermazelle während der Befruchtung wiederhergestellt.
So, wie startet das? Mit Raps, wir natürlich reden über Hybrid, das heißt ein männlicher und ein weiblicher Teil. Das ist das Endprodukt. Die erste Sache, wenn zum Beispiel ich möchte eine Pflanze mit einem bestimmten Resistenz gegen eine Krankheit entwickeln, muss ich erstmal ein Individuum finden, die diese Merkmal betrifft. Das kann eine Rapspflanze sein oder etwas sehr ähnlich zum Raps, die kreuzbar mit Raps ist. Wenn ich habe diese Merkmal, dann die Notwendigkeit ist, dieses Merkmal in ein kommerzielles Sorten zu fixieren. Wie macht man das? Denn ich nehme mein interessantes Elternteil, kreuze ich mit einem anderen Elternteil und dann kriege ich die erste Generation, nämlich diese Pflanzen, und dann ich muss die rückkreuzen mit den Elternteil mit den interessanten Merkmal. Um diese Merkmal stabil in der Pflanze zu haben, braucht man bis 7 Generationen. Wenn wir reden über Raps, eine Generationszeit ist irgendwas ein Jahr. Das heißt, braucht man ungefähr 7 Jahre, und die erste Schritt zu haben. Danach muss ich diese Saatgut vermehren und testen, dass diese Merkmal ist auch nicht nur in meiner Lokation stabil, aber durch Europa, wo ich diese Pflanzensorte am Ende benötige. Und dann kommt der letzte Schritt, wie es notwendig für jede Saatgut, die man in Europa verkaufen will, braucht man eine Zulassung. Das heißt, gibt man die Saatgut an die Behörde. Die Behörde testen in Feld und vergleichen mit heutigen Sorten für 2 Jahre in Frankreich oder 3 bis 4 Jahre in andere Länder. Und dann, wenn diese Sorten aus den Wertprüfung geschafft, das heißt bestimmte Ertrag, bestimmte Merkmal, die definiert sind, dann ist die Sorte endlich zugelassen. Wie lange dauert das gesamte Prozess? Wenn optimistisch und gut, alles gut geht, 12 Jahre, und kann auch natürlich viel länger dauern, weil das ist manchmal nicht so einfach.
Und deshalb wünschen sich alle immer mehr Planungssicherheit oder auch mal Leitlinien, auch gerade im politischen Kontext, weil, wie du schon sagst, im Idealfall sind es ja irgendwie 10 bis 12 Jahre, aber wenn man nach irgendwie 5 Jahren merkt, okay, irgendwie, das ist jetzt gar nicht mehr gewünscht, diese Eigenschaft, oder das passt schon nicht mehr, dann wird man ja wirklich einfach nochmal um Jahre im Zweifelsfall zurückgeworfen. Also das ist ja dann ein sehr, sehr langwieriges Geschäft. Die Frage, du hattest gesagt, ihr sucht nach Individuen, die bestimmte Eigenschaften mitbringen oder eine bestimmte Resistenz gegenüber einer Krankheit. Wie kann ich mir das vorstellen? Weil das muss ja auch erstmal irgendwo herkommen. Habt ihr irgendwo ein riesen Gewächshaus stehen, wo Tausende an unterschiedlichen Pflanzen isoliert stehen, und vielleicht ist eine zufälligerweise Resistenz gegen das, was man gerade sucht, oder?
So, das wäre eine Möglichkeit, aber sehr oft so hat man eine sogenannte Kollektion von Individuen. Und wir haben Saatgut, die vor Jahren sind in Kühlraum aufbewahrt und gelagert. Und am meisten in Rap bis jetzt arbeiten wir im Feld, weil sehr oft die Krankheit, die im Labor entsteht, ist nicht so ähnlich wie im Feld. Und die beste Lösung ist natürlich, einfach im Feld zu testen. Das ist großer Aufwand, und deswegen reden wir mehr und mehr mit unseren Kollegen von Pflanzenschutzmittel, die alle Gewächshaus und Klimakammer haben, um diese Tests auch in deren Facility zu testen und etwas schneller zu gehen. Leider, für einige Krankheit geht nicht so gut. So Feld ist immer die wahre Antwort.
Weil Feld näher an der Realität ist, beziehungsweise näher an dem, wie der Landwirt auch später mit der Sorte arbeitet?
Ja und nein, das ist richtig. Aber ein Grund für die Resistenz ist auch, wie die Pflanzen zu den Umwelt reagiert. Und ein Pflanzen, okay, die im Gewächshaus wächst, ist anders als ein Pflanzen, die im Feld wächst. Das heißt, dass ein Merkmal die Toleranz im Feld exprimiert, nicht unbedingt im Gewächshaus.
Wie viele Sorten bei 12 Jahren Entwicklungsdauer hast du denn schon auf den Markt bringen dürfen?
So ich bin seit 2 Jahren dabei und jedes Jahr wir versuchen 8 bis 12 Sorten auf den Markt zu bringen. Einige Jahre etwas weniger, ein Jahr etwas mehr. So in 2 Jahren, das war etwas 20 Sorten.
Okay. Ja, dadurch, dass ihr dann wahrscheinlich genug Sorten entwickelt, hat man dann auch jedes Jahr wieder was reinkommt. Aber wenn ihr jedes Jahr so viele Sorten auf den Markt bringt und dann diese 12 Jahre man nimmt, wie viele Sorten sind denn da gerade so parallel in der Pipeline? Also das müssen ja hunderte von Sorten sein, an denen ihr parallel arbeitet.
So in unsere Portfolio am Moment, das wir verkaufen, sind ca. 45 Sorten. Das heißt, ein Lebensjahr von einer Sorte am Markt ist zwischen 3 bis 5 Jahre. Früher war 7 bis 10 Jahre, das ist etwas kürzer geworden. Und warum ist so? Ist das, weil jede Sorte bringt ein neues Merkmal, die interessant für den Landwirt und sehr oft auch ein besserer Ertrag für den Landwirt. Und das heißt, dass die ältere Sorten sind sehr oft zurückgenommen, weil sie haben kein Interesse. So, um diese 10 Sorten zu bringen, durch den Prozess muss man am Anfang mit mehreren tausend Hybrid starten und die einzige gute oder die Wertschätze oder die Schatz in der Box zu identifizieren.
Genau, das war jetzt nämlich auch noch so eine Frage, wie viele Züchtungen parallel laufen, wie viel Prozent von dem, was ihr denn jetzt, sag ich mal, parallel erstmal anfangt, wie viel Prozent kann man das sagen, werden am Ende tatsächlich zu einer marktreifen Sorte?
Ist ungefähr, sagen wir, 1 zu 2000.
Okay, wow. Also es klingt auf jeden Fall so, als hättet ihr eine gute Datenbank, um das alles irgendwie zu organisieren und zu managen.
Natürlich, was ist wichtig, ist, die Sorten gut zu kennen. Und das ist besonders mit neuer Technologie wie Sequenzierung, hat man ein gutes Bild über die genetische Merkmale und Unterschied zwischen unseren Einzelindividuum. Und gleichzeitig, das ist wichtig, diese Sorten so gut wie möglich in Feld zu charakterisieren und das so gut wie möglich zu dokumentieren. Natürlich haben wir sehr viel Datenbank, wo alles was wird dokumentiert. Und diese riesige Menge Data zu analysieren, nutzen wir auch sehr viel künstliche Intelligenz und uns zu helfen, zu identifizieren, welche Merkmale sind wichtig und wie können wir die kombinieren und eine bessere Sorte zu finden. So, das ist wirklich die Entwicklung, die wir in den letzten Jahren sehen. Die andere sehr wichtige Entwicklung ist, das Umwelt besser zu kennen, dass das Boden, aber auch die Wetterverhältnis, dass wir haben Wetterstationen an jedem Feld und wissen wir, wie viel Wasser gab, wie viel Sonne, wie viel Wind und das kombinieren mit dem Boden und das Pflanzen besser zu charakterisieren. Das ist riesige Datenmenge und das müssen wir das so gut wie möglich organisieren, um die Information zu nutzen, um die bessere Entscheidung zu treffen.
Das, was du jetzt eben ja auch beschrieben hast, ist ja eigentlich so, sind so die Schritte der klassischen Züchtung. Wenn man sich mit dem Thema Züchtung beschäftigt, dann stößt man auch relativ schnell auf den Begriff Smart Breeding. Was würdest du sagen, ist da der Unterschied?
Der große Unterschied ist Zeit. Und in Breeding-Zeit ist, was wir nennen, Genetic Gain, das heißt besserer Ertrag. Das heißt, jede Generation hat einen besseren Ertrag als die vorgängige Generation, wenn man gut arbeitet. Weil man nimmt die beste Individuum und weiter züchten und dann jede Generation hat man einen besseren Ertrag. Wenn man schlecht arbeitet, passiert das nicht. Und das heißt, dass jede Generation, wo wir schneller machen, ist ein potenziell besserer Ertrag. Und wenn man über Smart Breeding redet, das ist eigentlich, dass das Prozept hat vorher erläutert, wie kann man ein Merkmal fixieren, dauert bis 7 Generationen. Es gibt alternative Methode, das heißt Double Haploid. Und eigentlich diese Methode ist schon über 30 Jahre alt und sehr viel im Labor verwendet. Nennt man eigentlich das Pollen, so das männliche Teil des Pflanzen, und kann man unter bestimmten Bedingungen in Zellkultur von dieser kleinen Pollen eine kleine Pflanze neu erzeugen. Muss man nur das Genom dieser Pollen verdoppeln. Und dadurch hat ein einheitliche Pflanze, die das Merkmal schon fixiert hat. Von dieser kleinen Pflanze muss man nur 3 weitere Zyklen in Gewächshaus machen, was ist ungefähr 1,5 Jahre, und dann hat man ein Startmaterial für eine neue Kreuzung. Das heißt, die 7 Jahre sind auf circa 2 bis 3 Jahre reduziert.
Und es klingt auch ein bisschen ressourcensparender, weil man ja nicht eine ganze Pflanze ein paar Jahre in Folge heranwachsen lässt, sondern man hat im Prinzip eine Petrischale.
Das ist definitiv sehr effektiv, und zusätzlich zu dieser Effektivität hat man durch die Molecular Breeding, so dass das durch die Sequenzierung und Erkenntnis des Genoms der Pflanzen, kann man auch ganz schnell die Individuen identifizieren, die die richtige Merkmal haben. Das heißt, in der Vergangenheit hat man die Pflanzen in Feld gebracht und geguckt, ob das Merkmal zu sehen oder nicht. Und wenn man das Genom besser kennt, dann kann man wissen, wenn diese Gen ist exprimiert oder da sein, dann wird automatisch diese Merkmal exprimiert. Dadurch kann man direkt in kleine Pflanzen schon die richtige Pflanzen identifizieren. Das ist ein riesiger Schritt in Ressourcensparen.
Und was ich ja dann an der Züchtung so unglaublich faszinierend finde, auf der einen Seite haben wir in der Züchtung diese ganz, ganz kleinen Bereiche, wo eine Sorte entwickelt wird. Und am Ende habe ich als Filmemacher sowieso dann die Drohnenaufnahmen vor Auge, wo die riesigen Mähdrescher über die Rapsflächen fahren und das Ganze in Tausenden von Hektaren irgendwie wieder vom Feld holen. Diese Skalierung, also wie schafft man das letztendlich, das so hoch zu schrauben, dass am Ende halt auch so viel Saatgut zur Verfügung steht?
So, das ist die Erfahrung nicht nur von Breeding, das ist auch notwendig, aber das ist die Erfahrung von unserem Product Supply Team, die sehr Expert seit Jahren. Notwendig ist, dass die Pflanzen, die man identifiziert und züchtet, hat die richtige Merkmal. Das heißt, einfache synchronisiert Blütezeit zwischen männlich und weiblich, die richtige Mischung zwischen männlich und weiblich und dass die Kreuzung gut funktioniert. Bei Raps, die Blüte funktioniert oder die Kreuzung funktioniert einfach durch den Wind. Und ich glaube, jeder kann sich merken, wann Pollen von Raps fliegt, sind jedes Auto in Deutschland etwas gelbisch, und das ist genau das Pollen. So, das fliegt sehr einfach. Dann startet man mit einigen Pflanzen und Generation nach Generation macht das mit mehr und mehr Pflanzen, und am Ende kann man mehrere Hektar von Pflanzen haben, und dadurch kann man eine riesige Menge von Saatgut zur Verfügung haben. Wichtig ist für so eine Sorte, dass man die durch ganz Europa testet. Weil kann sein, dass eine Sorte ist sehr gut, ich würde sagen, in Frankfurt am Main, aber wenn ich teste dieselbe Sorte in Köln, dann funktioniert nicht mehr. Und dann, das ist natürlich kein Erfolg für den Landwirt.
Das kennt man ja auch häufig aus Landwirtssicht, dass man dann mal Versuchsflächen hat, wo es nochmal Nummernsorten ja gibt. Also manchmal haben die Sorten ja dann, die frisch sind, noch keinen richtigen Namen oder sind irgendwie noch in der Zulassung. Und dann kann man die irgendwie das Folgejahr dann mit richtigen Namen und mit ersten Ergebnissen aus Landessortenversuchen oder so dann anbauen. Genau. Das ist dann das, wo man als Praktiker, Praktikerin ja dann wieder auch was von mitbekommt, wo man sieht, okay, da ist wieder was Neues dabei. Du hast in deiner Vorstellung gesagt, dass du gerne irgendwas machen möchtest, wo du sehr, sehr nah am Markt auch unterwegs bist. Woher weißt du denn, was die Sorte, die in 12 Jahren dann zur Verfügung steht, was sie für Eigenschaften mitbringen muss? Und du hast schon vorhin sehr viel über Ertrag gesprochen, aber wenn ich jetzt mal in Deutschland schaue, bei den Landwirten, bei denen ich unterwegs bin, bei den anderen Ländern kann ich es nicht final beurteilen, dann geht es halt ja auch viel darum, Erträge zu sichern oder die Erträge nicht weit runterfallen zu lassen, weil natürlich auch andere Faktoren wie weniger Dünger steht zur Verfügung, ich habe weniger Wasser zur Verfügung. Also gefühlt sind ja manche Landwirte froh, dass sie überhaupt noch was ernten können, überspitzt gesagt. Also was sind da die Kriterien, die für dich da eine Rolle spielen?
So, das ist nicht nur für mich. So, wir sind näher dran an den Kunden, so dass das an den Landwirt. Wir haben ein Team von nicht nur von selbst, auch von Expert, die mit die Kunden reden und diskutieren über was sind die heutigen Probleme und wie die Landwirtschaft hat sich oder die Anbau von Raps hat sich über die Jahre entwickelt. Gleichzeitig, es gibt eine Ebene, um neue Sorten zu entwickeln, muss man die Wertprüfung schaffen. Das heißt, es gibt feste Kriterien, muss man die treffen, ob man will oder nicht. Das ist einfach so. Und die dritte Ebene ist ein bisschen zu hören, was sind die Zukunftserwartungen um den Umwelt. Und da gibt es Prognose und dann kann man dieses Studium anschauen und Modell entwickeln und sagen, okay, in der Zukunft wird weniger Wasser, weniger wärmere Temperatur. Und das heißt, muss man sich vorbereiten und die Sorten testen in der Umwelt. Das heißt, muss man auf den richtigen Standort gehen. Darf man nicht nur gehen, wo das ist gut bewässert, sehr hohe Erträge, muss man auch in andere Felder testen. Und das ist die Kunst. Und letztlich, was ist auch für uns, besonders in Europa, unheimlich wichtig, ist zu hören, was sind die politische Trends. Das heißt, kommen neue Regulierung, wird einige Chemikalien oder Pflanzenschutzmittel in der Zukunft verboten, dann soll man so schnell wie möglich eine genetische Losung identifizieren. Und ich würde sagen, das Paradebeispiel habe ich schon vorher kurz erwähnt, die Insektizid-Saatgutbehandlung ist in 2018 basiert auf Neonicotinoids verboten geworden. Und die Schüchter hatte nur 2 Jahre zu reagieren. Natürlich in 2 Jahren kann man nicht schaffen. Und das ist, was wir jetzt versuchen zu gucken, was passiert in der, wir machen ein Modell, Vorhersage, und das ist natürlich auch ganz viel Glück dabei. Kann man sein, dass trifft man eine Entscheidung und sagt man, okay, in der Zukunft sind wir so und so und arbeiten wir dran, aber kann dazwischen kommen und sagt, okay, nach 5 Jahren, das ist nicht mehr der Fall und dann muss man sich neue einrichten. So Flexibilität ist in der Züchtung sehr, sehr wichtig und immer zu sicher sein, woran ich nachforscht, ist immer der richtige Ziel und wenn nicht der Fall, dann muss man auch das anpassen.
Ich stelle jetzt nochmal ein bisschen eine überspitzte Frage, wenn ich jetzt angenommen, ich möchte mir einen Trecker anschaffen, dann kann ich hier im Umkreis 5 verschiedene Landmaschinenhändler finden, die mir alle sofort einen Trecker verkaufen würden, mit unterschiedlichen Farben natürlich, die durchaus imstande sind, die Arbeit, die ich auf dem Feld machen möchte, zu erledigen. Genauso ist es ja letztendlich, wenn ich mir ein Auto kaufe oder wenn ich mich vielleicht auch für eine Sorte entscheide. Wo würdest du denn sagen, ist denn die Besonderheit von euch oder was zeichnet die Sorten, die ihr entwickelt, vielleicht auch im ganzen Markt aus?
So, der Merkmal von unserer Sorten bei Bayer, das ist ein Merkmal, die eigentlich nicht so alt ist, aber sehr wichtig. Früher, wenn man ist im Feld in Sommer gegangen beim Raps, hat man gesehen, dass die Schoten sich sehr leicht öffnen. Und hat Bayer vor sehr langer Zeit ein Merkmal identifiziert, die diese Schotten befestigt, das heißt Pod Shuttering. Und dieses Merkmal ist unheimlich wichtig. So alle Sorten, die wir haben in unsere, dass wir verkaufen, haben dieses Merkmal. So die zweite Sache ist definitiv, wir haben stabile Sorten. Das heißt, Hocherträge sind eine Sache, aber auch stabile Sorten über breitere Regionen. Weil Bayer arbeitet nicht nur für ein Land Deutschland, wir arbeiten für Gesamteuropa. Es gibt andere Wettbewerber, die sich sehr auf Lokalmarkt fokussieren. Das ist nicht unsere Strategie. die Züchter mit Erfahrung könnte fast jede einzelne Sorte per Auge angucken am bestimmten Stadium und mir sagen, von welchem Wettbewerb es kommt. Es gibt bestimmte Merkmale von Blattform oder von Farbe von Blüten oder Standfestigkeit und dann sie sagen sofort, das ist von diesem Wettbewerb oder nicht. So, das ist immer sehr interessant zu beobachten.
Kann man denn sagen, wie viel Prozent genetische Ähnlichkeit auch die Sorten haben? Ich habe mal einfach so ein paar als kleinen Fun-Fact mal auch rausgesucht, wie nah die menschliche DNA auch an anderen dran ist. Ich hatte mal bei einem Beitrag von Galileo aus 2022, da gab es mal tatsächlich einen Vergleich mit einer Banane, also dass irgendwie Forscher rausgefunden haben, dass unsere DNA zu 55% sich mit der einer Banane deckt. Bei Hunden habe ich 82% gefunden. Bei einer Katze sind es schon 90%. Und beim Schimpansen, das wissen wir, dass wir da natürlich sehr nah dran sind, sind es 99%. Also auch finde ich schon verrückt, dass man so nah am Schimpansen dran ist. Wie würdest du denn sagen, und wie groß ist der Unterschied bei den Rapspflanzen?
Also definitiv alle Rapspflanzen sind unter einer Ordnung. So, sie sind alle über 90% ähnlich und übereinstimmend. Es gibt bestimmte Merkmale, wo es gibt mehr Unterschied, aber in Mittelwert, das ist über 90%. So, das ist, und was ist eigentlich auch sehr interessant bei Raps, ist eigentlich diese Kultur oder diese Art ist sehr jung. Das ist circa 40 Jahre alt. Wenn man vergleicht mit Raps oder Weizen, die mehrere tausend Jahre alt sind, die Diversität in Raps ist sehr minimalistisch im Vergleich zu den anderen Sorten.
Und würdest du sagen, sind die Sorten ja auch tendenziell immer ähnlicher, weil viel mehr nur auf Details gezüchtet wird?
Ja und nein. Eigentlich, was wir mehr und mehr sehen. So, wenn man 30 Jahre zurückgeht, die Hauptprogramme waren in Deutschland und in Frankreich. Und fast alle Arbeit war dort gemacht und gab sehr viel Austausch zwischen die verschiedenen Hybride. Und dann hat man einfach getestet in der Rest der Welt, wie es auch funktioniert. Oder im Rest Europa, wie es funktioniert. Mittlerweile, mit der neuen Technologie, möchte man Pflanzen entwickeln, die sehr spezifisch und sehr gut adaptiert für bestimmte Regionen. Und das heißt, das hat man, schüchtert man auch spezifisch für bestimmte Regionen wie Osteuropa oder Südeuropa. Und das hat man früher nicht gemacht. So, ich würde sagen, nee, die umgekehrt. Wir versuchen spezifischer und spezifischer zu werden und auch besser und besser für alle Merkmale, dass man sich wünscht.
Was würdest du denn sagen, sind denn so die Trends, die jetzt auch die Züchtung der Zukunft beeinflussen werden? Also wo glaubst du, geht's dahin für dich und dein Team?
So, definitiv für uns ist Resilienz das große Wort. Das heißt, an Rapspflanzen, die auf jeden Fall weniger Dünger benötigt und guter Ertrag, stabiler Ertrag über breite Regionen und nicht nur das jeden Maximum wie vielleicht oder das Ertrag maximieren wie vielleicht früher und definitiv ein Rapspflanzen, die besser resistent gegen bestimmte Krankheit und gegen bestimmte Schädling ist, weil in Europa die Schutzmittel werden weniger und weniger und wenn die Pflanzen sich nicht selbst schützen, dann wird komplizierter.
Das heißt, Rapspflanzen, die ja stabil und resilient sind, damit der Landwirt im Prinzip und die Landwirtin natürlich gewappnet sind für die ja Starkwetterereignisse und auch natürlich die ja, wechselnden und schwierigen Rahmenbedingungen, mit denen man ja zunehmend konfrontiert wird und dass man halt eben dann sich auf die Sorte zu 100% verlassen kann. Ja, Fabian, vielen, vielen Dank für diese spannenden Einblicke in das Thema der Züchtung. Ich finde es unglaublich, wie facettenreich das ist, wie komplex das ist. Also ja, Hut ab, dass ihr da bei diesen ganzen Anforderungen, bei diesen ganzen Daten da einfach auch den Überblick behaltet und ich stelle mir das wahnsinnig kompliziert vor und ja, deshalb ja vielen Dank für ja eure Arbeit, die ja letztendlich eine wichtige Grundlage für alle letztendlich da draußen ist, weil an diesen Pflanzen, die dann letztendlich angebaut werden, hängen ja auch die Sicherheit letztendlich der landwirtschaftlichen Betriebe, aber natürlich auch die Versorgung mit Lebensmitteln, mit Öl und so viel anderes Wichtiges dran. Und ich stelle mir vor, dass es auch eine unglaublich sinnstiftende Tätigkeit ist, auch wenn man manchmal derbe Rückschläge irgendwie in Kauf nehmen muss, wenn die Sorte dann nach ein paar Jahren dann doch nicht so ist, wie man sich das vorgestellt hat.
Thomas, vielen Dank für deinen Austausch, war sehr interessant. Und ich würde sagen, das ist das DNA der Forscher. Wenn man sicher über die Ergebnisse wäre, dann wäre die spannend. So, die Unsicherheit macht die Motivation und warum wir wollen, dass jeden Morgen aufstehen und nochmal versuchen und besser machen. So, das ist genau das DNA der Forscher. So, das ist notwendig. Dankeschön für dein Interesse. War für mich auch eine sehr schöne Zeit und sehr schöner Austausch. Und tschüss.
Wenn ihr einen bestimmten Themenwunsch habt, den wir hier im Podcast mal bearbeiten sollen, dann schreibt uns mal die Anregung gerne an sh-podcast@bayer.com. Bis zum nächsten Mal.